It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are.
Hi, hier ist die Kimi.
Und Madeleine.
Genau, und wir reden heute über ein Thema, was uns tatsächlich erst heute bzw. gestern Nacht gekommen ist, weil wir es einfach nicht geschafft haben, die Sendung zu planen früher.
Ja, und deswegen dachten wir uns, wir wollen uns bessern. Das war nämlich wirklich keine coole Aktion. Wir haben uns ehrlich gesagt bis vor einer halben Stunde gerade noch Dinge überlegt für dieses Thema. Ja, und deswegen wollen wir es besser machen, uns selbst verbessern.
Genau, und deswegen geht unsere Sendung halt ums Self-Improvement, Lernen aus Fehlern lernen und all dies und das, was damit zu tun hat.
Als erstes sei natürlich dazu gesagt, wir sind selber keine Self-Improvement-Profis, wir haben selber unsere Motivations- und Netflix-Löcher. Genau, aber irgendwie jeder hat trotzdem so seinen eigenen Lebensweg, seinen eigenen Improvement- und Lernweg hinter sich, von der Kindheit, vom Laufen, übers Sprechen, über Schlag mich tot. Und genau damit wollen wir erstmal anfangen, Kimi.
Ja.
Was würdest du sagen, ist bei dir so eine der Dinge, die du vielleicht auch als erstes gelernt hast in deinem Leben?
Oh.
Und vielleicht auch eines der Dinge, die du so als eines der wichtigsten Dinge, die du bisher gelernt hast, sehen würdest?
Damn. Also es ist ja, man ist ja immer so selbstkritisch und sagt sich, ja, was habe ich eigentlich im Leben erreicht? Keine Ahnung. Aber wenn man dann nachdenkt, fällt einem dann doch was ein. So, wenn du sagst, das Erste ist mir tatsächlich Laufen eingefallen, aber ich glaube, das ist halt ein bisschen so die Standardsache. Natürlich die Basics, die jeder kann. Aber es ist wirklich eigentlich ganz interessant. Ich habe sehr früh gelaufen. Also ich glaube, ich bin mit 9 Monaten habe ich angefangen zu laufen. Aktiv, glaube ich. Ich meine, man kommt dann in den Kindergarten und das ist ja eigentlich alles nur noch, okay, du kannst Kind sein und so. Ich glaube, der erste Moment, wo man dann das Gefühl hat, man muss jetzt was lernen, ist dann halt die Schule. Da kommt dann halt ja auch die Basics hinzu. Aber ich glaube, was bei mir dann besonders ist, ist wahrscheinlich einfach der Musikunterricht. Und dass ich halt, seit ich 6 bin, also genau in der ersten Klasse, dann Geige gelernt habe. Aber genau, das ist halt was, was ich jetzt auch schon sehr, sehr lange mache. Und natürlich habe ich mich da jetzt auch verbessert. man muss aber dazu sagen, dass es halt was ist, was irgendwie auch von außen kam. Also es war halt was, was meine Eltern gefördert haben und darüber bin ich auch sehr dankbar, weil da muss man viel Geld reinstecken. Aber ich hätte mir das jetzt, glaube ich, selber nicht ausgesucht. Ich meine, wenn man so jung ist, was will man da schon? Ja, keine Ahnung. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es so, ich war da nicht so konsistent wie du. Ich war da erstens sprunghafter und zweitens so ein Ticken früher dran. Also das mit dem Laufen, ich weiß tatsächlich nicht, wann ich laufen gelernt habe. Irgendwie sind so Dinge, ich weiß gerade so, wann ich geboren bin. Das ist so bei mir das Höchste. Meine Eltern haben zwar auch brav diese Fotoalben und so geführt, aber
ja,
kann ich mich nicht so dran erinnern, was da drin steht. aber das Erste, was ich so gelernt habe, war bei mir Xylophon in der Vorschule. Also es war,
Wow. Was
heißt Xylophon? Da waren so blöde Bappa auf diesen Dingern drauf. Da hast du dann mit deinem Schlegel so Ding, Ding draufgeschlagen und dann war es dann halt. Aber auch nach Noten, ja.
Wow.
Und dann bin ich vom Xylophon zur Blockflöte gehüpft.
Mhm.
Von der Blockflöte weiter zur Geige, von der Geige zum Cello und schließlich bin ich dann vom Cello zum Schlagzeug gehüpft, hatte dann eine Zeit lang Pause und inzwischen bin ich erfolgreich bei der Ukulele angekommen. Genau, und das war so mein Weg, so der musikalische Weg. Ansonsten, so wie du auch meintest in der Schule, dass man das erste Mal so an dieses Lernen, wobei nein, stopp, Lüge. tatsächlich war es bei mir so, dass ich sehr, sehr früh lesen und schreiben und rechnen gelernt habe, was ich immer so ein bisschen auf meine Schwester schiebe, weil die deutlich älter ist als ich. Und genau, das war so das habe ich, glaube ich, mit 4 oder 5 angefangen zu lernen und war dann halt immer so in dieser Richtung schon so
cool.
Ein bisschen unterwegs, ja. Aber was würdest du sagen, war so das, was, also eine der wichtigsten Lehren deines Lebens, also nicht mal unbedingt so in diesem jungen Alter.
Nee, ich verstehe, also auch als ich älter wurde, die Sache ist die, mir war eine Sache dann wichtig geworden und zwar, dass ich mal was für mich alleine selber gelernt habe, also weil alles, was man in der Schule lernt, auch Lernen und Schreiben ist irgendwo halt vorgeschrieben, das ist sowas, was halt entweder die Gesellschaft oder die Eltern oder irgendjemand dir vorgibt, dass du das lernen musst und das ist, oder auch sowas wie soziale Skills oder so, das gehört halt einfach dazu und das lernt ja jeder so ein Stück. Aber bei mir, die Sache, die ich wirklich nur für mich gemacht habe, war dann das Gitarre spielen tatsächlich und das Singen. Und ja, ich bin halt sehr musikaffin, das merkt man schon. Ich habe jetzt auch leider nie irgendwas anderes gelernt, von wegen Malen oder so. Aber ich meine, so ein bisschen Computersachen, klar, weil das ist halt unsere Generation. Aber worauf ich wirklich stolz bin, ist das Gitarre lernen. Und dafür ist das Internet halt super gewesen. Ich habe einfach das Internet benutzt und mir das beibringen lassen. Ich hatte natürlich ein bisschen Vorkenntnisse, was geholfen hat. Aber an sich war das rein autodidaktisch und, wie sagt man, intrinsisch motiviert. Also das war so der Faktor, da habe ich einfach stundenlang gespielt, bis mir die Finger wehgetan haben. Aber es war halt einfach, ich wollte das und ich wollte das können und dann habe ich es gemacht. Und bis heute habe ich eigentlich nichts anderes gefunden, wo ich sagen kann, ja, das habe ich wirklich nur für mich gemacht.
Wie alt warst du, als du Gitarre gelernt hast?
Da war ich voll der Teenie. Also das war richtig, glaube ich, auch eine gute Phase eigentlich zum Lernen. Da war ich so 15, glaube ich. Mhm. Inspiration war tatsächlich so Jugend-Schulanteim-Tage, wo dann alle im Kreis saßen und so Lagerfeuermusik gemacht haben. Und ich war so, ich will da mitmachen, ich will das auch können. Und dann habe ich mir die Gitarre von meinem Bruder geschnappt. Da auch wieder der Faktor natürlich, dass Leute in deinem Leben dich beeinflussen, dir das beibringen können. Jeder ist ein Lehrer irgendwo.
Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, wie man sich selber irgendwie weiterentwickeln kann. Ich bin auch sehr von dieser Überzeugung, klar, bei dir war es jetzt intrinsisch motiviert, aber du hattest eben diese Außenfaktoren, auch dieses Lagerfeuer und alles, was dich irgendwie dahin gebracht hat.
Klar.
Und egal, was man an sich entwickelt oder ändert oder tun möchte, das hat irgendeinen Aspekt, der von außen kommt. Also ich bin auch ein sehr großer Fan von dieser Philosophie. Oder was heißt Philosophie? Es ist ein Fakt, dass einfach deutlich weniger aus dem eigenen Bewusstsein kommt, als man denkt. Es ist einfach viel, viel mehr vorverankert. Es gibt viel mehr extrinsische Motivationen als diese intrinsischen, beziehungsweise, andere Laie. auf jeden Fall finde ich diese Inspirationen krass. Und du hast jetzt schon deinen Bruder erwähnt.
Mhm.
Hast du noch irgendeinen Inspirations...
Ja, also informell, also in der Schule denkt man so eigentlich nicht, weil da hat man ja eher so das Druckgefühl und dieses Leistungs hier Zwang und alles. Aber ich hatte tatsächlich eine super, super Musiklehrerin, schon wieder Musik, aber gut, es war halt so. Auf jeden Fall, in der Schule hatte ich tatsächlich doch eine super Musiklehrerin und durch die habe ich mich auf jeden Fall auch verbessert. Im Orchester war ich nämlich und die war einfach eine tolle Frau und die hat mich auch in der Lebensart inspiriert, also nicht nur musikalisch, sondern vor allem auch, weil sie einfach so eine tolle Frau war und mich auch therapiert hat quasi. Sie war so eine Ersatzmama und Therapeutin in der Schule und wir haben auch manchmal einfach nur über Kaffee und Kuchen, übers Leben geredet und und wegen ihr habe ich, glaube ich, auch eigentlich überhaupt Geige weitergespielt, sonst hätte ich das wahrscheinlich aufgehört, weil da eben die extrinsische Motivation nicht genug war, einfach um da am Ball zu bleiben. Aber das hat es halt dann wieder auferlebt und deswegen habe ich auch Additum gemacht und deswegen bin ich jetzt auch eigentlich ja der Mensch, der ich bin, weil ich dann Musik gemacht habe und so. Ja, also das schon. Bruder auch auf jeden Fall, was die Musik angeht, Musikgeschmack, auch irgendwie abgeschaut, dass es halt... Er hatte halt so eine krasse Leidenschaft dafür und das schwappt dann einfach auch ein bisschen über, ja, denke ich.
Aber jetzt mal, um von der Musik wegzukommen.
Ja.
Also nichts gegen Musik,
nein,
aber...
Bitte. Sonst, was habe ich gelernt? Oh ja, oh doch, mir fällt was Gutes ein.
Oh ja.
Und zwar war ich ein ultraschüchternes Kind, richtig soziale Ängste gehabt eigentlich, so wie man es heute kennt. Und das hat sich dann alles auch im Laufe der Pubertät natürlich geändert. Und Riesenfaktor war dafür tatsächlich die Garde. Auch wenn es blöd klingt, ich habe in der Garde getanzt. Ah ja, Tanzen habe ich auch gemacht, aber da bin ich eher schlechter geworden. Und habe ich mich nicht verbessert, aber egal. Da hat es mir sozial total geholfen, die Gruppe da zu haben und zu lernen, wie man Freunde findet. Das klingt wirklich blöd und einsam oder so, aber ich hatte einfach nicht gewusst, wie man Freunde findet. Alle, die ich kannte, kannte ich halt schon von der Schule oder vom Kindergarten. Das waren halt Leute, die... Ich hatte noch nie davor lernen müssen, wie man Leute kennenlernt und Freunde findet. Und das habe ich da so das erste Mal gelernt. Und das war dann so mit 13, 14. Und ich habe dann auch erst so meine Persönlichkeit dadurch entwickelt. Und habe dann gemerkt, ich bin ganz cool. So.
Ja, yes, aber tatsächlich, du hast jetzt schon gesagt, dass du deine Persönlichkeit entwickelt hast.
Mhm.
Und du bist ja momentan auf dem Stand.
Mhm.
Wann würdest du sagen, bist du auf den momentanen Stand so im Großen und Ganzen gekommen? Natürlich verändert man sich theoretisch jeden Tag und die ganze Zeit ist irgendwas anderes. Aber wann würdest du sagen, kam das?
Das ist halt auch ein gradueller Vorgang, ne? Das kann man jetzt nicht auf einen Tag oder sowas festlegen. Aber keine Ahnung. auf jeden Fall gibt es ein Jahr, glaube ich, wo ich es festlegen könnte. Da habe ich nämlich auch gemerkt in der Schule, da hat man ja Schulklassenjahre, mein Gott. In der, was war das, 8. Klasse? Nein, 9. Klasse. 9. Klasse war für mich ausschlaggebend. Das haben auch Lehrer bemerkt. Ich weiß noch, dass einer dann zu mir gekommen ist und meinte so, boah, Kimberly, du bist so richtig aufgeblüht. Und ich war dann so, okay, krass. Und ich habe es auch selber gemerkt. Witzigerweise ist meine Schulleistung in dem Jahr deutlich zurückgegangen. Irgendwie, es musste sich ja ausgleichen. Aber sozial gesehen war ich da einfach, ich habe mich auf einmal viel wohler gefühlt, war viel selbstbewusster, habe viel mehr gemerkt, dass ich auch extrovertiert eigentlich bin. Und das war davor irgendwie alles nur von so Ängsten und Sorgen unterdrückt irgendwie. Und in dem Sinne habe ich mich da total verbessert oder wie sagt man da, auf jeden Fall entwickelt.
Ich finde das aufgeblüht immer so ein schönes Wort. Ja. So mit den Pflanzen und sie blühen wie so ein Frühling. Ich finde es auf der anderen Seite, also es ist schön, aber ich finde es auf der anderen Seite auch schon wieder so vorbelastet so ein bisschen.
Schon, weil man dann denkt, ja, war ich davor halt nicht was wert, war ich davor irgendwie blöd, oder? Wie war das eigentlich bei dir? Hast du da so einen Moment gehabt?
Wie ich jetzt auf meinen heutigen Charakter gesagt? Ja, Tatsache, einen ziemlich krassen. Und zwar kann ich das bei mir auch auf ein Jahr ziemlich festlegen. Und zwar mein FSJ, das ich vor 2 Jahren gemacht habe. Also mir persönlich ist das tatsächlich gar nicht mal so aufgefallen, glaube ich. Also doch, es ist mir... Doch, nein.
Nee, ich verstehe schon.
Es ist mir schon aufgefallen. Also ich habe gemerkt, dass ich anders geworden bin. Ich bekomme andere Rückmeldungen von Menschen. Was ziemlich krass war, dass auch meine Eltern das sehr, 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 sehr mitbekommen haben. Mhm. Und meine Schwester hat mich dann zusammen darauf angesprochen an Weihnachten. Also ein FSJ fängt ja meistens im September an. Sprich, das war dann 3 Monate schon sozusagen her, dass ich drin war. Und hatte danach geredet, ja, sie war total überfordert damit, mir ein Weihnachtsgeschenk zu suchen, weil meine Eltern ihr scheinbar die ganze Zeit erzählt haben, wie krass ich mich verändert habe und wie anders ich geworden bin. Und da war sie, das hat sie mir so voll verzweifelt erzählt. Sie hat dann, glaube ich, was ganz Cooles gefunden.
Okay.
Aber das war so mein krassestes Jahr. Ja. Das einzig Traurige, sage ich mal, dran, dass es halt außer meiner Familie eigentlich kaum Personen gibt, die das mit beurteilen können, weil ich ehrlich sagen muss, dass durch dieses Jahr auch mein Freundeskreis sich um 180 Grad gedreht hat.
Wow.
Klar, ich habe meine Schulfreunde noch, aber ich kann an einer Hand abzählen, wie viele ich von denen im letzten Jahr gesehen habe. Das ist einfach, man gerade jetzt auch durch Studium, man ist halt überall woanders.
Man wächst drüber hinaus quasi. Das gibt's, glaube ich, auch öfter, als man denkt. Und so traurig es auf der einen Seite ist, das ist aber auch einfach irgendwie... auch irgendwie dann doch gut, weil du hast dann halt einfach, du musst ja auch dein Umfeld so machen, nach dem, wie du einfach bist. Und wenn sich das verändert, dann ist es ja ganz natürlich.
Ja, weil ich glaube, dass Leute meine ich jetzt nicht nur Freunde, sondern tatsächlich auch die Familie einen sehr zurückhalten können. Ja. Je nachdem, was man vor sich hat oder vor allem auch, wie die Unterstützung aussieht. Also natürlich, es gibt Leute, die einen komplett unterstützen und auch Familie und alles. Aber es kann halt genau im Gegenteil sein.
Und deswegen fällt mir auch generell mit dem FSJ das Thema ein, dass man manchmal auch einfach neue Sachen erleben muss, aus seiner Komfortzone rauskommen muss. Dazu gehört auch dein Umfeld, dein alter Freundeskreis, auch geografisch, wo du bist. Und wenn du manchmal einfach da rauskommst, geht's gar nicht anders, als dass du dich dadurch weiterentwickelst. Hoffentlich meistens zum Positiven. Natürlich gibt's auch das Negativbeispiel, dass du in falsche Kreise kommst und dadurch irgendwie abstürzt. Gibt's ja öfter, dass man das sagt. Aber im Endeffekt bin ich immer sehr pro outside of the comfort zone experience, immer neue Sachen dazulernen, sich einfach mal neu auch irgendwie identifizieren müssen. Und so lernt man sich auch nochmal besser kennen.
Auf jeden Fall. Und das Problem ist halt auch, dass sozusagen die Zurückgebliebenen, das ist ein blödes Wort.
Shade.
Ich glaube, es weiß jeder, was ich genau meine. Dass die halt vielleicht auch eher die Angst haben, dass man sich irgendwie verändert oder sie nicht mehr für voll nimmt. Aber gerade bei der Familie würde ich sagen, dass das eigentlich seltenst passiert.
Natürlich. Ja, und da wir ja jetzt auch bei emotionaler, sagen wir mal, Weiterentwicklung sind, passt der nächste Track, den wir uns anhören, sehr gut dazu. Der ist nämlich von der Band Emotional Oranges. Super Titel. Die Band an sich kennt man jetzt noch nicht. Man weiß bisher nur, dass es ein Male-Female-Duo aus L.A. ist. Man munkelt, dass die entstanden sind, als sich Adeles Gesangslehrerin und Drakes Techniker getroffen haben auf einer Bat Mitzwa im Jahr 2017. Und der Song, den wir hören, heißt Not Worth It. I know you're working, I know you want it back. Below the surface, you envy what they have. I wish you know, it's not worth it, babe. Not worth it. I could tell you.
need that. It'll be worth the wait. Yeah.
Jura Würzburg, dein Uniradio.
Sangria and bottle tops, popping like we'll never stop. Reaching for some H2O, let's wash away these boulder rocks. Drop a penny in the ocean, start a chain reaction. Euphoric but unbalanced, like two top heavy fractions. Cannon fodder, tunnel vision, cocoa butter television. Silky smooth paranoia, influencing my decision. Jostling for position, we're so shit at making plans. I miss your naked body and I miss your clammy hands. I'll always show you up when I'm with ya. Trouble holding my liquor, passing out in your kitchen. It's always 5 a.m. when you call me. Different day, same story. Hang it up and ignore me. I fucking hate it when you leave, cause you got something that I need. And I'm not zen enough to do this each week. Girl, I fucking hate it when you leave, cause you got something that I need. And I keep dosing myself up on repeat. Yeah, our satisfaction is not by accident, photographing our lifestyle. Our attraction is almost passable, write your name on my profile. Happiness induced chemically, but you tend to me till I pass out. Here's the link to my SoundCloud, here's the keys to my hometown. Mi casa es tu casa, turn it up on the master. Brace myself for disaster. You're always talking about some home truths, catching me in some foul moods, eating all of my soul food.
I fucking hate it when you leave.
Und gerade habt ihr Sangria von Easy Life featuring Arlo Parks gehört. Das Witzige an Easy Life ist, dass es die Band erst seit 2017 gibt. Und der Drummer hat die ganze Zeit immer gesagt, sein Traum ist es, irgendwann mal auf einem FIFA-Soundtrack zu erscheinen. Und dieser Traum ist ihm tatsächlich 2019 in Erfüllung gegangen. Und zwar war dort ihre Debütsingle Pockets Teil des Soundtracks. Richtig cool, vor allem wenn es sie erst seit 2 Jahren gibt. Was mir hier jetzt so bei dem Titel Sangria kommt, ich bin so ein kleiner Sangria-Fan, aber... Ist Sangria eigentlich vegan?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was in Sangria drinnen ist. Aber ich finde es interessant, dass du über Veganismus gerade redest, weil das ja auch zu dem Thema passt. Und zwar, unsere Gesellschaft ist ja immer bewusster. Und im Endeffekt mit dem ganzen Veganismus und Unverpackt und der ganzen Bewegung geht es ja auch um sozusagen Self-Improvement, ja, Verbesserung der Gesellschaft.
Ja, nicht nur der Gesellschaft, sondern tatsächlich auch des eigenen selbst, weil viele es ja so sehen, dass in diesen ganzen veganen, plastikfreien Sachen, dass es halt einfach gut für den Körper ist, gerade zum Beispiel Mikroplastik in die Richtung oder was halt auch wieder so die Sache ist, ist mit dem, mit der Ernährung, also ist Fleisch gut für den Körper, es sind halt alles so Dinge, die, es spalten sich einfach die Meinungen und ich wage auch zu behaupten, dass die Forschung in beiden Richtungen die ganze Zeit gegeneinander arbeitet.
Schon.
Und die ganze Zeit kommt eine Studie von rechts, die sagt, Alter, Fleisch, geil. Die nächste Studie, Alter, Fleisch, scheiße. Mhm. Und es ist, glaube ich, gerade so eine richtig verwirrende Welt. Und was ganz schlimm ist, ist dieses, du kannst irgendwie nichts richtig machen.
Genau.
Egal, was du machst, irgendjemand sagt, es ist falsch.
Also ich verstehe jeden, der, also Nummer eins, mir fällt auch ein, dass Veganismus gerade, glaube ich, für viele sowohl Eigenverbesserung, aber auch halt Verbesserung für die Umwelt und also dieses beides beinhaltet und das finde ich auch irgendwie dann ganz interessant und ich finde es auch total legitim und ich verstehe auch jeden, der das befürwortet. Das Einzige ist, was vielleicht auch einige kennen, wenn Leute, die eben solche starke Überzeugungen haben, auf andere Leute so giftig reagieren, wenn die eben entweder nicht diese Überzeugung haben oder das nicht so gut umsetzen und das ist genau das, was dann eben eher schädlich ist, finde ich, für Verbesserung und Fortschritt, wenn sogenannte Cancel Culture, kennt man ja auch aus dem Internet, dass es einfach, sobald man einmal irgendwie was Falsches postet oder irgendwie aus Versehen sein Schnitzelbrötchen isst in der Pause und dann lauter Leute dich irgendwie dafür haten oder du angegriffen dafür wirst, dann ist es ja dann auch nicht so konstruktiv.
Ja, es ist ja so dieses allgemeine Phänomen in jedem Social-Media-Meme-Game, sage ich mal, dass sobald es von Veganern ist, ja, hat er das dir nicht nach 5 Minuten erzählt? So, Alter.
Ja.
Klar, es ist, ich persönlich rede auch viel mit Leuten über Ernährung, auch wenn ich Leute neu kennenlerne. Tatsächlich aber nicht unbedingt dann immer so über Veganismus, sondern eigentlich eher über die bewusste Ernährung. Viele, also ich bin vegetarisch, ich bin nicht vegan, Und wenn die das hören, dann sind ganz viele direkt so, ja, aber ich kaufe mein Fleisch tatsächlich inzwischen beim Metzger und sind da voll stolz darauf, das jemandem erzählen zu können. Also entweder sie wurden darauf schon geprimed, dass Leute sonst auf sie einbashen, so nach dem Motto so, Alter, was machst denn du?
Total.
Oder es ist halt inzwischen tatsächlich wirklich ein Umdenken gekommen. Aber mit der Cancel Culture ist es richtig, richtig krass, dass so, was Social Media auswirken kann, weil, blöd gesagt, wenn du jetzt dein Schnitzelbrötchen postest oder ich mein Schnitzelbrötchen, das juckt keinen. Aber keine Ahnung, wenn ein Cristiano Ronaldo, der seit Jahren sagt, er ist vegan, ich weiß nicht, ob er vegan ist oder sonst irgendwas, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, das ist bloß ein Beispiel, wenn der das postet und irgendwas Falsches behauptet oder so, dann würden direkt alle auf ihn einbashen und
klar.
Ein Fußballer ist ein schlechtes Beispiel.
Naja, aber generell, wenn es halt um so prominente Leute geht oder Influencer, sagen wir mal, die halt einfach ein großes Following haben, ist immer gleich diese krass große Verantwortung. Und ich verstehe das auch und ich finde auch, sie haben da irgendwo recht. Aber man muss halt auch bedenken, dass man vielleicht nicht gleich den Menschen als Ganzen irgendwie verurteilt oder runtermacht oder halt sagt, okay, er war zwar anfangs erst ein Vorbild, aber jetzt hat er eine Sache falsch gemacht, jetzt können wir den komplett vergessen. Mhm. Sondern eher vielleicht positiv an die Sache reingehen und denken. Ich denke auch gerade an eine Instagrammerin, die ich sehr inspirierend finde, die das, finde ich, gut angeht. Und zwar heißt sie Jamila Jamil. Und da geht es jetzt nicht um Veganismus, sondern hauptsächlich um Feminismus und so soziale Gerechtigkeit und auch, keine Ahnung, Body Positivity bzw. Body Neutrality, sagt sie. Und die hat auch eben einmal erwähnt, dass sie meinte, also sie wurde schon oft angegriffen, natürlich, weil sie irgendwas gepostet hatte und dann manche Gruppen, die eben dann nicht mit einbezogen wurden, halt sich dann einfach, nicht repräsentiert oder verletzt gefühlt haben. Und sie dann halt dadurch erst gemerkt hat, okay, da gibt's noch viel, was ich lernen kann. Und obwohl sie dann sozusagen gehatet wurde, das sozusagen konstruktiv umsetzen konnte und dann auch meinte, also bitte sagt mir, wenn ich einen Fehler mache, das könnt ihr gerne machen, solange es halt kein Hate ist natürlich. Aber es geht halt um diesen Fortschritt und keiner ist perfekt. Das ist das Nächste, was sie sagt. Also ich bin auch irgendwo ignorant. Klar bin ich jetzt ein Stück weiter als vor 2 Jahren und ich werde auch noch in 2 Jahren viel mehr dazu lernen müssen. Und ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß alles, ich bin allwissend, ich habe zu allem die richtige Antwort, sondern jeder lernt dazu. Und ich finde, das ist auch ein guter, also ich finde, das ist sehr inspirierend und ich finde, es hilft auch vielleicht Leuten, die sich schnell verurteilt fühlen und eigentlich ja nur Gutes wollen, aber sich einfach nicht so auskennen, da irgendwie sich mehr ranzutrauen und auch irgendwie zuzugeben, wenn sie was nicht wissen oder so.
Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist dieses, dass sich jeder direkt angegriffen fühlt. Mhm. Also ganz, was du jetzt gerade meintest, man kann nicht jeden Rothaarigen mit grünen Augen mit 3 Sommersprossen auf der linken und 2 auf der anderen Seite. Man muss einfach mal aufhören, sich die ganze Zeit auf den Schlips getreten zu fühlen. Du bist nicht so individuell. Es gibt einfach eine Gruppe. Du gehörst in irgendein Kollektiv rein. Es geht mir einfach wirklich langsam auf den Zeiger, dieses ständige, aber was ist mit? Dieses blöde Whataboutism. Das ist ein Phänomen, was mir so auf den Zeiger geht. Es geht mir so auf den Zeiger. Ich folge auch so in die Richtung, weil es mich halt auch ein bisschen interessiert, so Leuten.
Ja.
Bei mir ist jetzt zum Beispiel Theo Caro, das ist ein Deutscher, ein Berliner, okay. Veganer. Und da war es, also er ist viel unterwegs, was halt als Influencer ist, ist halt einfach so, dass sie viel unterwegs sein müssen. Klar kannst du es wie eine Greta Thunberg machen und segeln, aber dafür sind die meisten halt doch zu voll. Er ist jetzt inzwischen so, dass er innerhalb von Europa eigentlich überwiegend öffentliche Züge etc. nimmt. Kaum Autos, wenn, dann aber halt wirklich in einer größeren Gruppe, was ja auch voll okay ist. Und dann macht er mal ein Q&A oder sowas in die Richtung und dann kommt halt als allererstes so dieses, ja, warum fliegst du? Mhm. Was ist damit? Warum machst du dies? Warum machst du jenes? Und du sitzt da, gut, das ist halt nicht nur bei ihm so, sondern es ist bei allen so, immerhin fängt er irgendwo an.
Genau.
Also es ist doch besser, als weiterhin auf der Haut zu sitzen und sagen, ja, Mensch, Malle eben. 2 Tage klingt geil.
Ja,
doch.
Genau. Also eben, ich finde auch, dass das Bewusstsein, wenn das schon mal da ist, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist und eben auch bei allen anderen Themen dieses, der Wille zur Verbesserung, das ist das Wichtige. Also, dass man, jeder fängt irgendwo an und es ist auch schwer einfach. Du kannst nicht von heute auf morgen 100% nachhaltig sein. So, das ist, viele kleine Schritte gehen da mit rein und auch jeder kleine Schritt zählt. Also, der sollte nicht übersehen werden. Aber wichtig ist eben bei allem einfach dieser, ich will mich verbessern und das sollte schon mal wertgeschätzt werden.
Auf jeden Fall. Es sind halt einfach so Sachen, man hat so viele Angriffspunkte, wo man selber angreifen kann. Ich muss auch selber sagen, ich werde nicht aufs Fliegen verzichten, weil ich das persönlich einfach nicht möchte, weil ich mir denke, die Welt hat so viele schöne Seiten und ich möchte sie sehen und zwar gerne selber und nicht unbedingt nur auf Fotos. Und wir haben diese Möglichkeit, ja, es ist scheiße für die Umwelt, was aber das hüpfende Komma an dieser Stelle ist, sind nicht die Leute, die einmal pro Jahr dann hoffentlich für 2-3 Monate irgendwo hingehen und dort länger verreisen, sondern es sind die Vielflieger, die mal in München, Hamburg ist eine gute Idee, die Vielflieger, die dreimal im Jahr, okay, dreimal im Jahr ist immer noch relativ wenig, aber die von geschäftsmäßigen Sachen her so und so oft nach da fliegen müssen.
Ja, die Ironie da, auch, dass die Umweltpolitiker immer mit ihren Kurzflügen jährlich Tausende von Kilometern fliegen.
Good one. Ja, das sind halt einfach diese Sachen. Irgendwo muss man sich seinen Angriffspunkt suchen. Und ich gucke dann halt tendenziell eher daheim, dass ich so vom Plastikkonsum her, dass ich regional kaufe, dass ich auf Fleisch eben verzichte, dass ich Milchprodukte zurückfahre, etc.
Reduzieren ist auch besser als nicht machen. Also das ist auch so eine Sache. Also es reicht, es ist ein guter Anfang, wenn du das versuchst zu reduzieren. Du musst ja nicht gleich aufhören komplett, aber halt Fortschritt immer in die richtige Richtung. Das ist auf jeden Fall gut.
Das finde ich auch. Und das ist eben, ich finde, man sollte viel mehr darauf eingehen, wie gut es ist, dass Leute sich verbessern wollen, dass man in dieses Self-Improvement reingeht, dass man den Wille zur Veränderung hat. Weil der Mensch ist ein ziemlich faules Wesen. Also der Mensch, der bewegt sich nicht, der macht nicht sein Zeug, wenn er nicht muss. Das ist,
ja,
eine Veränderung auszulösen, ist schon was Gutes. Das ist auch einfach eine Charakterstärke, irgendwas, dass man sich allein diese Gedanken darüber macht.
Genau.
Das sind halt die coolen Sachen, finde ich, was man einfach wirklich in dieses Thema Self-Improvement reinnehmen sollte. Auch, blöd gesagt, dass man seinem Körper was Gutes tut, zum Beispiel über die Ernährung, und dass man all diese Sachen einfach mitzentriert in sein Selbst und nicht mal unbedingt sagt, ich möchte das Beste meines Selbst machen, sondern ich möchte die bestmögliche Version seiner selbst machen, weil,
genau,
das Beste, keiner kann.
Es ist utopisch.
Es geht nicht. Wir sind nicht perfekt.
Wir leben halt in dieser Gesellschaft und wir haben halt nur begrenzte Mittel, um perfekt zu sein oder halt in dem Sinne perfekt nachhaltig, perfekt sozial, perfekt woke, perfekt wie auch immer zu sein.
Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, Kimbi hat bei jedem perfekt Anführungszeichen in die Luft gemacht. Die hat man nicht gesehen. Ich möchte sie bloß kurz erwähnt haben. Sie sind nämlich wichtig für den Kontext.
Sehr relevant.
Beim Self-Improvement kann einem auch sehr eine Beziehung helfen. Eine Beziehung kann aber halt auch wirklich auch in die andere Richtung abdriften, dass sie einen eher hält und festhält, gerade das, was wir vorhin auch hatten, dass man wirklich eine Umgebung braucht, die einem hilft. Um eine eher schlecht gelaufene Beziehung geht es auch in dem Song Athen von Max Herre, das vom gleichnamigen, vor kurzem erschienenen Album ist. Und dieses Single hört ihr jetzt.
5 km/h auf dem Seitenstreifen. Wie bring ich dich dazu, wieder einzusteigen? Wir kommen nie bis Athen und du wolltest so sehr nach Athen. Es ist alles gesagt und ich frag mich, wofür sollen wir beide noch streiten? 5 km/h auf dem Seitenstreifen. Auf unserer gemeinsamen Reise. Wir kommen nie bis Athen und ich wollte mit dir nach Athen. Doch hier kommen wir leider nicht weiter.
E75, gelbes Straßenlicht. Zwischen Heimweh und Fernweh, irgendwo zwischen Belgrad und Nisch. Ich hab versucht nicht zu zweifeln und dein Lächeln war unfassbar schön. Deine Hände waren ständig bei mir, so als wolltest du sicher gehen. Du sprachst von Ruinen, Statuen, die verfallene Tempel tragen uns Seelen. Ich maß uns an ihnen, Kariatida, ich sah mein Zuhause, wir waren im Exil. 200 Kilometer Sprachlosigkeit auf dem Weg nach Athen, doch es war noch so weit.
5 km/h auf dem Seitenstreifen. Wie bring ich dich dazu, wieder einzusteigen? Wir kommen nie bis Athen und du wolltest so sehr nach Athen. Es ist alles gesagt und ich frag mich, wofür sollen wir beide noch streiten? 5 km/h auf dem Seitenstreifen. Auf unserer gemeinsamen Reise. Wir kommen nie bis Athen und ich wollte mit dir nach Athen. Doch hier kommen wir leider nicht weiter. Thank you.
war Würzburg, dein Uniradio.
Der Song, den ihr gerade gehört habt, das war Cellophane von FKA Twigs. Die ist eine britische Künstlerin und ihre letzte Beziehung war tatsächlich mit Robert Pattinson. Also wer den nicht kennt, der Wolf, nein, Blödsinn, der Vampir aus Twilight.
Die Kulturkeule.
Am 22. November ist wieder die legendäre AMV College Party. Bis 22.45 Uhr ist der Eintritt frei. Auf die Ohren gibt's Elektro- und Rock- und Partymusik. Und außerdem gibt's noch Bierpong, Bowle und das legendäre Wheel of Love. Stimmung garantiert. Am 23. November ist ab 18 Uhr wieder die Nacht der offenen Weinkeller. Hier könnt ihr euch einmal quer durchs Julisspital sowohl durchprobieren als auch durchschauen. Der Eintritt ist wie immer frei. Am 24.11. ist die Schallplatten- und CD-Börse Würzburg. Und zwar findet das Ganze in der Posthalle statt, kostet 3 Euro Eintritt und ist von 11 bis 17 Uhr. Hier findet ihr ca. 150.000 LPs und CDs aller Musikrichtungen von 1950 bis heute. Wir hatten es ja schon ein bisschen so mit diesem Whataboutism. Es ist halt so ganz schnell so ein Druckfaktor, der da mit reinkommt. Also, dass man sich einfach von außen sehr sowohl gejudged als auch beeinflusst fühlt, dass man einfach das Richtige tun muss, sich richtig verhalten muss und alles einfach immer perfekt machen muss.
Ja, ich finde auch, dieser Zwang zum Perfektionismus ist eigentlich meistens eher schädlich. Vor allem auch nicht nur andere Leute verurteilen einen für seine Fehler, sondern auch man selber. Und man kennt es ja auch, ich glaube, man selber ist immer der kritischste Mensch. Und da passiert es halt schnell, dass man auch sehr viele negative Gedanken zu sich selber hat, was auch eigentlich ja einen nur davon abhält, sich irgendwie zu verbessern oder wenn man das überhaupt vorhat. Ich glaube, die Basis von allem sein, auch von Self-Improvement, sollte sein, dass man sich liebt. Und auch wenn es um Diäten zum Beispiel geht, gibt es, glaube ich, da habe ich einen guten Spruch mal gehört, wo eine meinte, früher, da habe ich zum Beispiel Sport gemacht und mich gut ernährt, weil ich mich gehasst habe, weil ich meinen Körper so nicht wollte. Und jetzt macht sie das, weil sie sich liebt. Und ich glaube, das ist auch sowas, was halt wichtig ist. Und
Ja, man kommt viel zu schnell in eine gedankliche Abwärtsspirale, wo es einfach immer wieder tiefer geht. Dann scheitert man. Dann hat man dann wieder dieses Gefühl, ja, ich kann ja nichts, ich scheitere. Wie konnte das passieren? Und man dreht sich einfach immer tiefer in etwas rein, was eigentlich wirklich nicht gesund ist. Gerade ich finde diesen Spruch mit dem Sport und dem Körper, also da gibt es doch auch immer dieses, dein Körper ist dein Tempel und sowas. Man sollte halt wirklich einfach darauf achten. Jetzt nicht mal nur unbedingt in unserer Jugend, das ist halt einfach so dieses Ding, man muss da mal so ein bisschen längerfristig denken. Man möchte doch in den meisten Fällen ein langes, gesundes, glückliches Leben haben. Und da ist jetzt der Zeitpunkt, wo man anfangen muss. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sozusagen für später sich selber ausbauen muss. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man muss halt tatsächlich daran denken. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich da nicht diesen Druck macht, alles perfekt machen zu müssen.
Genau. Ja, ich habe da auch letztens von einer sehr schönen Philosophie gehört. Die kommt aus, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube Japan. Die nennt sich Wabi-Sabi. Und da habe ich ein gutes Video auf YouTube entdeckt von einem Fotografen. Es ging also eher um einen Kunstaspekt und die Tatsache, dass auch in der Kunst Perfektion nicht immer das Beste ist, sondern manchmal Imperfektion tatsächlich was sehr Gutes hat, was einem Mehrwert gibt. Sowas wie, also bei den Fotografien war es zum Beispiel einfach, dass man mehr fühlt, dass man sich da mehr hineinversetzen kann. Und er meinte eben, dieses Wasabi geht um die Tatsache, dass eben sehr rein ist. Und dass eben Imperfektion auch zur Individualität führt und das wiederum dann halt einfach, keine Ahnung, also dass es halt einfach sehr viel helfen kann und sehr gut sein kann und eben nicht immer nur als was Schlechtes angesehen werden sollte, sondern tatsächlich als was einen ausmacht.
Ja, ich finde das ein guter Ansatz, gerade auch mit der Fotografie, was du gesagt hast. Man muss sich nicht selber immer so hart rannehmen, das ist... Ja, es ist wichtig, sich selbst zu lieben, sich selbst der Nächste zu sein, was aber ein unfassbar schwerer Schritt ist. Also würde man das wie diese Maslow'sche Bedürfnispyramide,
Da kommt er raus. Ich habe da auch viel zu sagen, ja.
Wenn man das so aufbauen würde, dann würde ich persönlich sagen, dass die Akzeptanz der Selbst und die Akzeptanz des Nicht-Perfekten des Selbst einfach die oberste Stufe ist. Das Wissen, dass man sich verbessern kann, dass man was improven kann, ist tatsächlich relativ weit unten. Und auch dieser bloße Aspekt, das zu tun, ist für mich auch bloß in der Mitte. Das Wichtigste ist die Akzeptanz, wie man ist.
Ja, sehr schön.
Wir spreaden jetzt mit letzten guten Vibes in das Ende der Sendung. Und zwar mit einem Song.
Genau, unser letzter Song, der ist von Rosalía. Die ist eine Spanierin, was man schon am Namen erkennt. Ich habe mich richtig gefreut, jetzt endlich mal mein Spanisch-Akzent hier rauslassen zu können. Rosalía, genau, die ist, die macht Musik, die mischt alte spanische Flamenco-Traditionen mit modernem Latin-Pop und hat jetzt auch einen sehr basslastigen Track rausgebracht, der sehr ins Hip-Hop und so übergeht und das ist einfach eine sehr interessante Mischung und auf Spanisch natürlich auch, also eine wunderschöne Sprache meiner Meinung nach. Also genießt den Song und wir hören uns nächste Woche.
Genau, wir hoffen, wir konnten euch was mitgeben. Bis bald.
Bis dann.
Tíralo para atrás.
PS, Sangria ist nicht immer vegan.
Das Uniradio!